vorher gesagt oder gebetet, dass wir Gott immer besser kennenlernen dürfen. Das dürfen wir jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt auch. Und was eignet sich dafür besser wie die alten Geschichten, die Geschichten der Könige? Ich habe wieder mal einen König ausgegraben, dazu die Playmobil-Männchen meiner Kinder. Und möchte die Geschichte erzählen aus der Bibel vom König Saul. Und dieser markante Vers, den wir da finden, Gehorsam ist besser als Opfer. Und bevor wir da einsteigen, kennt ihr alle auch schon, kommt die Stelle aus dem 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Ihr alle kennt sie ja inzwischen auswendig. Deswegen sagen wir das jetzt einfach wieder gemeinsam. Das ist so wichtig, dass das echt in Fleisch und Blut übergeht. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Sünde in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Sie weist sie uns zurecht, damit wir eins auf den Kopf kriegen, einfach um uns fertig zu machen. Warum weisen wir Eltern unsere Kinder zurecht? Wir weisen sie zurecht, damit, weil wir wollen, dass sie weiterkommen, dass sie was lernen, dass sie daraus lernen, dass sie Leben haben. Stimmt's? Und deswegen erzieht uns Gott auch. Das ist seine Absicht, weil er uns liebt, weil er uns lieb hat, weil er uns vorwärts bringen will, weil er nicht will, dass wir so bleiben, so eigensinnig manchmal und so. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Vielleicht auch nicht. Aber er möchte uns weiterbringen. Und die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, gerade so die im Alten Testament, dann fällt immer wieder auf, es gibt so viele Lücken, also so geht's mir, ich habe so viele Fragen. Ja, wie ging's weiter mit Adam und Eva zum Beispiel? Das sind so viele unbeantwortete Fragen. Wie gehen die Geschichten weiter der Menschen? Das fehlt oft. Und wir müssen eins verstehen, die Bibel ist nicht die Geschichte der Menschen mit Gott. Nee, andersrum. Die Bibel ist die Geschichte von Gott mit den Menschen. Da sind Gottes Gedanken drin, das ist Gottes Sichtweise. Und da hat er einfach uns Lücken gelassen, weil wir das vielleicht auch gar nicht alles so erfassen könnten. Und wenn wir aus dieser Sicht raus die Bibel lesen, dann haben wir es viel einfacher. Und der Spurgeon, dieser bekannte Prediger, ich liebe ihn, der ist so markant, der ist so klar, der ist so direkt. Und der hat gesagt, die Bibel ist ein Buch, das nicht von uns beurteilt wird, sondern das uns beurteilt. Im Sinne von, steig runter von deinem hohen Ross. Sei nicht du das Maß aller Dinge, sondern Gott ist das Maß. Er beurteilt dich. Lies die Bibel mit der Sichtweise, in dieser Haltung. Aber auch immer im Hinterkopf, er ist ein liebender Gott. Und so wollen wir jetzt einsteigen in die Geschichte. Und ja, ich bete für euch, dass ihr die Geschichte wirklich nicht lest mit eurer humanistischen Prägung, sondern wirklich diese Sicht von Gott und diese Liebe dahinter erkennt. Also mir ist die Geschichte nochmal richtig so ans Herz gegangen. 1. Samuel 15. Samuel sagte zu Saul, ich habe dich zum König über das Volk Israel gesalbt, weil der Herr mir den Auftrag dazu gegeben hat. Jetzt höre die Botschaft des Herrn. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter Israel angetan haben. Sie haben Israel im Weg gestanden, als es aus Ägypten kam. Geh, besiege und vernichte sie. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele und Esel, verschone nichts. So, hier kommen wir schon an die erste Stelle, wo sich innerlich doch wirklich was regen kann. Hey, was soll das? Wieso die Vernichtung, wieso die Ausrottung dieses Volkes? Oder? Da denkt man, wieso? Damit haben wir Probleme. Gott ist doch ein Gott der Barmherzigkeit, der Liebe. Und wieso dann das? Wieso ein Volk auslöschen? Wie sieht dein Gottesbild aus? Ist es einseitig? Ist es nur dieser Gott der Liebe und Barmherzigkeit? Die Bibel zeichnet Das vollständige Bild will ich dir heute Morgen sagen. Und da ist Gott auch dieser Richter. Und auch Jesus ist der, er ist der Retter. Ja? Und wir leben in einer Gnadenzeit, wie wunderbar, wie herrlich. Und deswegen kommen wir hier zusammen, deswegen stehe ich auch hier vorne hier heute Morgen. Aber er wird wiederkommen und er wird wiederkommen als Richter. Da ist er sowas von klar. Die Bibel sagt's und die Bibel ist wahr. Bisher alle Prophetien, die wir darin finden, die sind alle erfüllt. Dann werden die letzten, die noch ausstehen, 300 Stück oder wie viel sind, auch noch erfüllt werden. Und zwar genau so, wie in diesem Buch das beschrieben ist. Und dazu gehört auch, dass Jesus wiederkommt als Richter. Und Gott sagt, dieses Volk soll ausgerottet werden. Warum? Wer waren diese Amalekiter? Wer war dieses Volk? Amalek, das ist ein Nachfahre von Esau. Esau war der Bruder von Jakob, genannt Israel. Und Amalek war der große Feind von Gottes Volk. Samuel sagt zu König Agag, es kommt noch später, dein Schwert hat die Kinder vieler Mütter getötet, so wird auch jetzt deine Mutter kinderlos sein. Der König der Amalekiter, dieser Agag, der war blutrünstig und er war ohne Gnade. Das finden wir durch die ganze Geschichte durch mit den Israeliten. Die Amalekiter war das Volk, das sich beim Auszug von Ägypten Israel in den Weg gestellt hat. Das war, als sie das Wasser bekommen hatten aus dem Felsen, da ging das Volk Israel weiter und dann hieß es, da griffen die Amalekiter die Nachhut an. Die ganz hinten, die Schwachen, die haben sie dann angegriffen. Und in 2. Mose 17 steht nach diesem Kampf gegen die Amalekiter, dann wies der Herr Mose an, schreib dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner, mein Kriegszeichen. Er sagte, schwör dem Herrn Treue, der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter von Generation zu Generation. Ihr Kinder, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben das mal im Kindergottesdienst gemacht, dieser Krieg gegen Amalek. Wie war das nochmal? Amalek hat angegriffen hinten und dann hat Mose zu Josua gesagt, sammelt ihr Leute und kämpft gegen diesen Amalek, kämpft gegen die Amalekiter. Und was hat Mose gemacht? Genau, er hat die Hände erhoben. Er stand auf diesem Berg, er sollte die Hände erheben. Und immer wenn seine Hände schlaff wurden, dann waren die Amalekiter stärker. Und wenn die Hände wieder hoch waren zum Gebet, oben waren, dann haben die Israeliten gesiegt. Und dann wurde er so schwach, dann hat der Hur und der Josua einen Stein genommen, er konnte sich setzen, sie haben seine Hände gestützt und so hat Israel diesen Sieg über Amalek errungen. Und dann kam eben dieser Fluch Gottes über dieses Volk, das sich gegen seinen Willen, nämlich dass die Israeliten ins gelobte Land kommen, hat dieses Volk sich dazwischen gestellt. Und dann auch lesen wir auch in der Richterzeit durch, Amalek waren immer die zusammen mit den Philistern und ja gegen die Gideon auch gekämpft haben. Die haben sich immer dagegen gestellt, immer gekämpft, immer geplündert und haben ihnen das Leben schwer gemacht. Aber warum diese Vernichtung? Die Frage ist, hätte das Volk Israel Frieden in ihrem Land, wenn Amalek noch lebt? Nein. Stellt Amalek eine Gefahr dar? Ja, warum? Wegen dem Götzendienst. Gott konnte es nicht mehr sehen, dieser Götzendienst, die sie in andere Völker gebracht haben. Und es war üblich, wenn ich kämpfe irgendwo, dann habe ich Kriegsbeute mitgenommen. Und die Kriegsbeute bestand hauptsächlich aus Götzenbildern, aus Gold, Silber, einfach wertvolle Dinge, aber die haben Götzen dargestellt. Und so, das wissen wir kennen die Geschichte der ganzen Könige, wie der Götzendienst sich wie die Pest da ausgebreitet hat. Die völlige Vernichtung der Amalekiter mit ihrem ganzen Besitz und ihren Götzen war nichts anderes, sollte nichts anderes heißen, als die Israeliten zu bewahren vor Götzendienst. Sie zu bewahren, dass sie Gott den Rücken zukehren. Und was ist, wenn jemand Gott den Rücken zukehrt? ist nicht gut für ihn. Er nimmt Schaden an seiner Seele. Er nimmt Schaden an seinem Leben. Gott will dein Bestes. Weißt du das heute Morgen? Wir lesen weiter in 1. Samuel 15. Also rief Saul das Volk in Telem zusammen. Es waren 200.000 Mann Fußvolk und zusätzlich 10.000 Mann aus Juda. Dann marschierte er zur Stadt der Amalekiter und legte sich im Tal auf die Lauer. Den Kenitern schickte er die Botschaft: Zieht fort von dem Ort, an dem die Amalekiter leben, oder ihr werdet mit ihnen sterben. Denn ihr seid freundlich zum Volk Israel gewesen, als es aus Ägypten kam. Da packten die Keniter zusammen und zogen von den Amalekitern fort. Dann schlug Saul die Amalekiter vernichtend von Havila bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Er nahm Agag, den König der Amalekiter, gefangen und tötete alle anderen. Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agag und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer ein, überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten nur, was nutzlos oder von minderer Qualität war. Da sprach der Herr zu Samuel: Ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Darüber war Samuel so tief erschüttert, dass er die ganze Nacht zum Herrn schrie. Mich hat es erinnert an, schon mal hat Gott gesagt, es reut mich. Es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Das war bei der Sintflut. Hat Gott einen Fehler gemacht mit Saul, dass er ihn salben ließ? Kann ein allwissender Gott einen Fehler machen? Stellt sich die Frage. Nee. Das war kein Fehler und kein Irrtum, sondern dieses, es reut mich, das war Ausdruck von Gottes Trauer. Trauer darüber, dass sich Sauls Herz abgewandt hat von dem Herzen Gottes. Und auch Samuel trauert um Saul. Das heißt, die ganze Nacht schrie Saul zum Herrn. Da steckte sein Herzblut drin. Der Saul war der erste König, den es je gab. Der erste König, den Samuel gesalbt hat, er hat miterlebt, wie das war für Gott. Der Gott, der wollte, dass Gott der einzige König ist. Er hat miterlebt, wie Gott gesagt hat, ich will doch der König sein. Aber das Volk, das schreit nach einem König, es will so sein wie alle anderen Völker. Also geh und ich zeig dir den Mann, den du salben sollst. Und Samuel trifft diesen Saul, diesen Stattlichen, der das Volk über einen Kopf überragt hat, der was dargestellt hat. Und da hat er seine Hoffnung gesehen und er gibt auch den Segen Gottes diesem Saul mit und sagt, wenn du an Gott dranbleibst, dann wird er dein Königreich segnen. Hey, da steckt das so viel drin. Und jetzt muss der Samuel mit ansehen, wie das Königreich so langsam zerfällt vom Saul, wie Gott sich jemand anders erdacht hat. Weil, ja, warum? Weil der Saul nicht das Herz mehr hat für Gott. Oder nicht gehorsam ist, letztendlich geht es darum. Samuel sieht das Potenzial Sauls und trauert um ihn. Und in der Bibel steht, er trauert Saul nach bis zu seinem Tod. Und ich habe gedacht, geht's uns heute nicht ähnlich? Wir bringen jemanden zu Jesus, wir erzählen jemandem das Evangelium, wir bekommen mit, wie sich jemand bekehrt, wir gehen die ersten Schritte mit jemandem, wir kämpfen mit ihm im Gebet, vielleicht fasten wir dazu, wir bringen ihn vorwärts und dann müssen wir miterleben, wie die Person sich langsam schleichend abwendet und das alles nicht mehr so gilt und hey, dein Herzblut hängt in dieser Person, ja? Und du bist auch erschüttert, du schreist auch zum Herrn und sagst, das geht nicht, der muss doch bleiben. Ich konnte dem richtig nachempfinden. Du musst zusehen, wie sich einer von Gott entfernt, das tut weh. Und auch der Paulus hat es erlebt mit seinem Mitarbeiter Demas. Das finden wir im 2. Timotheus. Da steht drin, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Auch dem Paulus ging so, er musste Abschied nehmen von Mitarbeitern, die einfach sich wieder umentschieden hatten. Wir lesen weiter im 1. Samuel 15. Früh am nächsten Morgen machte sich Samuel auf die Suche nach Saul. Jemand sagte ihm, Saul ist nach Karmel gegangen, um sich dort ein Siegesdenkmal zu errichten. Dann ist er weitergegangen nach Gilgal. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, die ich höre? Wollte Samuel wissen. Meine Männer haben sie von den Amalekitern mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Saul zu. Aber sie wollen dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul, hör auf damit, vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul. Samuel sagte zu ihm, obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und er hat dir einen Auftrag erteilt und befohlen, geh und töte die Sünder, die Amalekiter, kämpfe gegen sie, bis sie alle vernichtet sind. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast genau das getan, was dir der Herr verboten hat? Aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute genommen, um sie dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr, dein Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Da gab Saul schließlich zu. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe deine Anweisungen und den Befehl des Herrn nicht befolgt. Denn ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Bitte vergib mir meine Sünde und tritt mit mir vor dem Herrn, um ihn anzubeten. Doch Samuel antwortete, ich werde nicht mit dir gehen. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt und du wirst nicht länger König über Israel sein. Als Samuel sich zum Gehen wandte, versuchte Saul ihn zurückzuhalten. Er packte ihn am Mantel, dabei riss ein Stück Stoff ab. Da sagte Samuel zu ihm, so hat heute der Herr dir die Königsherrschaft über Israel entrissen, um sie einem anderen zu geben, einem, der besser ist als du. Und er, der Israels Herrlichkeit ist, lügt nicht und ändert seinen Sinn nicht, denn er ist kein Mensch, der seinen Sinn ändert. Da bat Saul ihn noch einmal, ich weiß, dass ich gesündigt habe, aber bitte erweise mir vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel die nötige Achtung. Komm mit mir, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da ging Samuel mit ihm und Saul betete zum Herrn. Danach sagte Samuel, hol Agag, den König der Amalekiter, her. Agag trat gelassen vor ihn, denn er dachte, sicherlich ist das Schlimmste nun vorbei und ich bin verschont geblieben. Aber Samuel sagte, dein Schwert hat die Kinder vieler Mütter getötet, so wird auch jetzt deine Mutter kinderlos sein. Und Samuel tötete vor dem Herrn Agag in Gilgal. Dann ging er heim nach Rama und Saul kehrte in sein Haus in Gibea zurück. Samuel traf nie wieder mit Saul zusammen, aber er hörte nicht auf ihn, um ihn zu trauern. Und dem Herrn tat es leid, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Es ist wieder nur ein Kapitel aus diesem wunderbaren dicken Buch und da steckt so viel drin, was wir für heute lernen können. Ja, was können wir eigentlich aus dieser Geschichte lernen? Ich habe 3 Punkte rausgegriffen. Erstens, gibt es noch eins davor, oder? Ah ja. Auf Gottes Wort ist Verlass. Zweitens, wir werden gewarnt vor Täuschung und vor Menschenfurcht. Und das Dritte, Gehorsam ist besser als Opfer. Das Erste, auf Gottes Wort ist Verlass. wieder einmal. Seine Worte sind wahr. Das Volk Israel hatte längst diesen Fluch vergessen, hatte längst diesen Auftrag vergessen, was Gott gegeben hat, aber Gott hat es nicht vergessen. Und so lesen wir in 5. Mose 25, Vers 19, das ist das Kapitel im 5. Mose, wo der Mose einfach nochmal alles wiederholt, die Gesetze, diese Verheißungen, dieses wähle das Leben nicht, wähle den Segen nicht, den Fluch, so das Ganze, ihr habt es im Hinterkopf. Und da kommt diese Stelle auch vor. Denkt daran, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr aus Ägypten kamt. Sie griffen euch an, als ihr müde und erschöpft wart und brachten alle um, die geschwächt am Ende eures Zuges gingen. Sie hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Wenn der Herr, euer Gott, euch in dem Land, das er euch zum Besitz gibt, Ruhe vor euren Feinden ringsum verschafft hat, sollt ihr die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnert. Vergesst das niemals. Und nach eben diesem gewonnenen Kampf gegen die Amalekiter hat der Mose diesen Altar aufgebaut mit dem Namen Yahweh Nissi. Der Herr ist mein Banner, der Herr ist mein Kriegszeichen. Er ist an meiner Seite, er ist der den Kampf gewinnt. Und auch heute, die Schlachten sind nicht mehr, wir kämpfen hier nicht gegen Menschen, sondern die Schlachten sind oft in unserem Kopf. Und auch da gilt Yahweh Nissi. Der Herr ist dein Kriegsbanner. Der Herr ist auf deiner Seite. Er ist die Wahrheit. Und der Spurgeon, ich habe da mal was gelesen, der hat über Amalek geschrieben. Über Amalek in deinem Leben, also im Leben eines Kindes Gottes, was Amalek bedeutet. Und er hat Amalek gleichgesetzt mit der Sünde. Und wir stehen in einem immerwährenden Krieg gegen die Sünde. Die Sünde wird nie aufhören, solange diese Erde steht. Und da gibt es diesen Vergleich mit Ägypten und Amalek. Und das fand ich so stark. Israel war in Ägypten unter der Herrschaft. Absolut in Sklaverei. Gott hat nicht gesagt, so, ihr sammelt euch jetzt, kämpft gegen die Ägypter, kämpft euch in Freiheit. Nee, er hat gesagt, schaut zu, ich kämpfe für euch. Ich befreie euch aus dem Ägypten. Und genauso wir waren unter der Herrschaft der Sünde, als wir noch nicht Kinder Gottes waren. Gott hat nicht gesagt, ja, befrei dich mal von der Sünde. Nee, er hat für uns gekämpft. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, um zum Fluch zu werden, damit wir den Segen ernten. Er hat es gemacht, er hat bezahlt und wir haben dafür die Freiheit erhalten. Die Freiheit der Kinder Gottes. Stimmt's? Und dann Amalek. Israel trifft nach dieser Freilassung, nach dieser Befreiung aus Ägypten, trifft auf Amalek, auf dieses kriegerische Volk. Hat Gott gesagt, halt mal still, ich mach das für euch. Nee, er hat gesagt, holt eure besten Männer, kämpft gegen Amalek. Und Mose, du stehst oben im Gebet und mit deinen Unterstützern. Und ihr kämpft mit Waffen und im Gebet. Und so ist es doch heute auch. Amalek steht für die Sünde, für die Versuchung, für unser Fleisch, dass wir auch bis zum Ende nicht loswerden. Das lesen wir in der Bibel. Der Geist kämpft gegen das Fleisch kämpft gegen den Geist. Da ist ein immerwährender Kampf. Aber wir haben Yahweh Nissi. Wir erobern ein Feld nach dem anderen. Halleluja! Und so treffen wir auch auf diesen Amalek. Immer wieder auf die Versuche. Und Gott sagt nicht, halt still, kämpf nicht. Nein, wir sollen kämpfen. Wir haben diese wunderbare Waffenrüstung bekommen. Wir sollen kämpfen mit dem Schwert des Geistes, das Wort, die Wahrheit und im Gebet. Ganz wichtig. Und wenn wir selber immer schwächer werden, wie wunderbar ist es, wenn Brüder beieinander wohnen. Wenn wir zusammen sind, wenn wir uns gegenseitig unterstützen im Gebet. Das ist Amalek, der Kampf gegen Amalek. Und in Hebräer 12, Vers 1, da ist eine so große Verheißung. Und das spricht Gott uns an diesem Morgen zu. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf, gegen Amalek, zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns an das Ziel vorausgegangen ist. Das Einzige, was uns schwächt bei diesem Lauf, das Einzige, was uns schwächt in diesem Kampf, ist die eigene Sünde, ist dieses Ja zur Sünde, ist dieses ja, Schwammige in manchen Punkten. Das ist das, was uns schwächt. Ansonsten haben wir ja wenig sie. Aber das dürfen wir loswerden, weil wir dürfen es ans Kreuz bringen. Das nächste, Punkt Nummer 2, die Warnung vor Täuschung und Menschenfurcht. Als ich so die Geschichte gelesen habe, das fand ich krass, dass Saul sagt, warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast das getan, was der Herr dir verboten hat? Ha, geht es nicht anders? Mach nochmal zurück und nochmal vor. Bitte. Okay. Geht nicht? Okay. Also, dass Saul sagt, ich habe die Worte des Herrn erfüllt, und Gott sagt, du hast meine Worte nicht erfüllt. Hallo? Was jetzt? Hat er sie jetzt erfüllt oder hat er sie nicht erfüllt? Glaubt Saul schon selber seine Lügen? Ist er nicht in einer krassen Täuschung drin? Mich hat es getroffen. Gott sagt, vernichte alles. Dass Saul sagt, das Beste haben wir übrig gelassen. Wie wenn Gott nicht wusste, da gibt es ja noch ein Bestes, das man übrig lässt. Wie ermessen, sich über den Willen Gottes zu stellen. Und dann kam ich zu dem Schluss, dass bei Gott, dass es darum geht, was ist es, wenn wir nur teilweise gehorsam sind? Ist es gehorsam oder ist es ungehorsam? Das für den Saul war, wenn ich teilweise gehorsam bin, bin ich ja immer noch gehorsam. Und bei Gott ist es ganz klar, teilweise gehorsam, das war klarer Ungehorsam. Hey, was für verschiedene Maßstäbe. Was sind deine Maßstäbe heute Morgen? Nach welchem Verständnis lebst du, nach Gottes oder nach deinem? Glaubst du, wenn Gott Sünde benennt, ist es für dich dann, oh, ist nicht so schlimm, macht ja jeder. Oder bist du bereit, wirklich, Gott ist der dich prüft. Wie der David in seinen Psalmen schreibt, erforsche mich Gott und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf rechten Wege bin. Und unser Gebet, dein Gebet kann sein, wenn du auch nicht willst, dass du irgendwo getäuscht bist und deinen eigenen zurechtgesetzten Lügen glaubst, dass du das Gebet hast, Herr, öffne mir die Augen, damit ich deine Wahrheit sehen kann, damit ich die Täuschungen Satans, damit die aufgedeckt werden und auch meine Verblendung. Dann warnt uns diese Geschichte auch noch vor Menschenfurcht. Großes Thema. Saul erklärt Samuel, ich hatte Angst vor dem Volk und tat, was es verlangte. Er, der König, er war über das Volk Israel gesetzt und er hatte Angst vor dem Volk. Geht es dir manchmal auch so, wenn du Eltern bist? Du bist gesetzt über deine Familie, über deine Kinder. Hast du manchmal auch Angst, was deine Kinder sagen könnten? Aber Gott hat dich gesetzt über deine Kinder. Du hast die Autorität und du entscheidest aus Liebe, weil das ist die Motivation dahinter. Und so schiebt Saul die Schuld auf seine Männer. Sie haben von der Beute genommen, um es dem Herrn zu opfern. Und man muss eins verstehen, es gab so viele verschiedene Opfer, aber besonders das Schlachtopfer, das Brandopfer waren Opfer, das wurde nicht ganz verbrannt. Da wurde das Opfer genommen, ein Teil verbrannt und der Rest, das Fleisch, das wurde ausgeteilt an das Volk. Das war wie so ein Fest. Und das hat das Volk gesehen, das haben die Männer gesehen. Mann, sind da gute, sind da gute Tiere. Boah, das gibt ein Fest für unsere Frauen, für unsere Kinder. Hey, wir wollen Fest feiern, wieso sollen wir alles vernichten? Bring doch keinem was. Hey, da haben wir nichts davon, keine Kriegsbeute. Wie stehen wir denn da? Wir haben hier einen harten Kampf. Wir müssen Dinge tun, die uns vielleicht selber echt ans Herz gehen. Und dann haben wir nichts davon. Und so haben sie das Beste genommen, also aus ihren Augen, um Gott noch ein Opfer zu bringen, mehr oder weniger so, wir stimmen dich jetzt doch noch ein bisschen gnädig, aber wir wollen das Fest, wir wollen was davon haben. Und Saul, der hat Angst vor dem Volk, der gibt klein bei, der sagt, okay, er will von dem Volk geehrt werden. Und was gibt's Schöneres wie ein Siegeszug aus einem Kampf und der König ist dabei, am Leben gelassen, um ihn dann feierlich nach dem Triumphzug noch hinzurichten. Das waren eigentlich die, das waren die Machenschaften früher, wenn man Krieg geführt hat. Der Saul war auf Ehre aus. Das sehen wir auch an seinem Siegesdenkmal, das er sich errichten ließ. Er genießt die Ehre der Menschen. Und das ist ihm wichtiger als seine Haltung zu Gott. Und es zeigt sich auch am Ende, es hat mich auch richtig erschreckt. Dass der Samuel hat zuerst gesagt, nee, du bist ja eh schon von Gott weg. Was sollen wir jetzt noch zusammen beten? Und dann sagt der Saul, dann geh doch bitte noch zu den Ältesten mit, damit die sehen, du unterstützt mich noch irgendwie und damit die sehen, dass ich bete. Hey, was für ein, hey, schrecklich, oder? Dann ist er hingestanden und hat Gott die Ehre gegeben, obwohl er sie gar nicht gegeben hat. Mehr Schein als Sein, also nur Schein als Sein. Das ist tragisch. Mich berührt es, weil das könnte jeder von uns sein. Deswegen lehrt uns auch im Neuen Testament, lesen wir so viel über täuscht euch nicht oder passt auf, irrt nicht. Ja, da lesen wir solche Dinge. Wir sollen dranbleiben, wir sollen unser Herz immer vor Gott einfach hinstrecken. Er weiß es ja doch. Ist doch wahr. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist das Markanteste eigentlich an diesem Text. Gehorsam ist besser als Opfer. Und Gehorsam heißt auf Hebräisch Schafma und heißt nichts anderes als hören. Hören. Biblischer Gehorsam ist praktisch die Antwort auf das Reden Gottes. Wir hören Gott, wir haben unser Ohr geschult. Wir nehmen die Stimme Gottes wahr. Es geht um eine Beziehung. Nicht einfach mach das, ich mach das, tu das. Ja? Es geht um eine Beziehung, wie immer. In diesem Buch, schon von Grundlegung der Welt geht es um diese Beziehung von Gott mit uns Menschen. Und Gehorsam finden wir gerade bei dem Samuel, der Saul gesalbt hat, nämlich als Gott zu ihm spricht, als er noch Kind war und ihn ruft, Samuel, Samuel. Und erst weiß er gar nicht, dass es Gott ist, er ruft Eli und irgendwann sagt Eli zu ihm, das ist der Herr. Antworte dem Herrn, wenn du ihn hörst. Und dann Samuel. Und dann sagt der Samuel dieses Wort, rede, denn dein Knecht hört. Wie wundervoll das klingt in Gottes Ohren. Gehorsam heißt, ich will hören und dann danach handeln, und zwar von ganzem Herzen. Und halbherziger Gehorsam oder gar geheuchelter, so wie wir das bei Saul finden, das ist nichts anderes als Ungehorsam. Ungehorsam heißt nicht hören. Ungehorsam heißt, ich weiß es besser als Gott, ich habe meine eigenen Pläne, ich bin mein eigener Herr, ich bestimme mein Leben. Ich ordne mich zwar unter, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann greift wieder mein Plan. Und Gott sagt zu Saul, du bist ungehorsam gewesen. Saul hat es besser gefunden, wenn die besten Tiere geopfert werden. Und damit hat er sein Königreich verspielt. Sein Ungehorsam hat sogar noch weitere Folgen, nämlich die haben gar nicht alle Amalekiter vernichtet. Das finden wir dann bei David, es geht nämlich weiter mit dem Kampf gegen Amalek. Weil Amalek greift die Burg Ziklag an, während der David irgendjemandem hilft, weiß gerade nicht mehr wem. Auf jeden Fall hat er seine Burg verlassen. Ja, wem hilft er? Bitte? Er musste in den Krieg ziehen und in der Zeit haben die Amalekiter die Frauen und Kinder gestohlen aus dieser Burg und dann kam er vom Krieg nach Hause und alle waren weg. Das waren auch die Amalekiter. Die haben nicht aufgehört, das Volk zu attackieren. Das war eine Folge von Sauls Ungehorsam. Und Gott sagt durch Samuel, Gehorsam ist besser als Opfer. Da können wir jetzt meinen, sind Opfer nicht wichtig gewesen? Die Bibel, also gerade das glaube, der dritte Mose, gell, ist es mit den ganzen Opferhandlungen. Das ist doch so wichtig. Ja, das ist wichtig. Aber Gott ist noch viel wichtiger, unsere Motivation dahinter. Die Haltung für die Opfer. Deswegen hat auch Gott das Opfer von Kain und Abel unterschiedlich angesehen. Da geht es um eine Herzenshaltung. Und Gott sieht den Unterschied zwischen einer leeren religiösen Handlung und einem echten Herzen. Aus Gehorsam, aus Liebe. Er sieht es. In Sprüche 21, Vers 3 steht, Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Und die Propheten, Jesaja, Jeremia und so weiter, haben immer wieder dazu aufgerufen, echt zu sein. Einmal steht in der Bibel, ich mag euer Geplärr nicht mehr hören. Diese ganzen, ich möchte eure Herzen. Was ist denn mit euch passiert, ihr mein Volk? Gott sieht, ob dein Gottesdienst, ob der Gottesdienst von Gläubigen mit ihrem Leben übereinstimmt. Er sieht dein Leben heute Morgen. Er weiß, wie du unter der Woche dich verhältst und wie du dich vielleicht am Sonntag verhältst. Ist dein Gottesdienst heute Morgen echt, frage ich dich. Oder trifft dich heute dieses Wort ähnlich wie bei Jesaja, Jeremia, Hosea und Micha? Ich will deine Opfer nicht. Ich kann deinen Lobpreis nicht mehr hören, deine erhobenen Arme nicht mehr sehen. Ich will, dass du barmherzig bist. Mir geht es darum, dass du meinen Willen erkennst und nicht darum, dass du in die Gemeinde kommst und irgendeinen Dienst verrichtest. Mir geht es nicht um dein Geld, das du monatlich überweist. Wasche dich, reinige dich, hör auf, Schlechtes zu tun, lerne, Gutes zu tun. Als ich dich von deinen Sünden losgekauft habe, da wollte ich nur eins, nämlich, dass du mir gehorchst, damit es dir gut geht. Denn ich bin dein Vater und du bist mein geliebtes Kind. Habe ich etwa Gefallen an deinen Opfern und an deinem Dienst, mit denen du versuchst, deine Schuld wettzumachen? Es wurde dir doch schon längst gesagt, Mensch, durch mein Wort, was gut ist. Und ich möchte, dass du lebst. Ich habe dich aus der Hand des Feindes erkauft, mein liebes Kind. Halte dich ans Recht, gehe liebevoll und barmherzig mit deinen Mitmenschen um und führe dein Leben demütig vor mir. Liebe mich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott ist ein Gott, der liebt Gehorsam. Der liebt es, wenn wir sagen, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir und jetzt, genau, ich will das. Ich will das, was du willst, Gott. Ich vertraue dir, weil Gehorsam heißt, ich vertraue dir, ich erkenne an, dass du die beste Übersicht über mein Leben hast. Ich liebe deine Gebote, Gott, aus der Liebe heraus und nicht, weil ich muss oder aus Pflicht. In Johannes 14, Vers 21, da hören wir Jesus sagen, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ist dein Gebet auch heute Morgen? Mein Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich vertraue dir, ich entscheide mich, heute Morgen dir zu gehorchen. Ich verstehe dich zwar oft nicht, aber ich vertraue dir. Wir haben schon oft gehört, das Kreuz auf sich nehmen. Und da gibt es dieser Ausspruch, das Kreuz ist da, wo sich mein Wille mit dem des Vaters kreuzt. Gottes Wille und mein Wille. Und da sterben wir, weil wir geben unseren Wille auf, wenn er nicht mit Gottes Wille übereinstimmt. Weil wir vertrauen darauf, dass er der bessere Überblick hat. Das hat was mit, ja, es ist Vertrauen, das ist eine Liebesbeziehung. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, und zwar der Gehorsam in einer intakten Familie. Ich nenne das jetzt die intakte Familie, weil wir davon ausgehen, von einer Familie, wo die Eltern, die Kinder wirklich vor Gott erziehen wollen, weil, ich meine, wir wissen alle, da geschieht so viel Unrecht, da ist blinder Gehorsam sehr gefährlich. Aber wir gehen jetzt mal von der intakten Familie aus. Wie haben Eltern eine Freude daran, wenn die Kinder von Herzen gehorchen, oder? also ich kann nur für mich sprechen, was für eine Freude ist es, wenn man dem Kind was sagt, was es machen soll, und das Kind versteht es vielleicht nicht und macht es dann trotzdem. Und in Kolosser 3, Vers 20, da lest ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Da steht nicht, gehorsam in allem, was ihr wollt und was ihr auch genauso seht und versteht, und nur dann, wenn ihr es auch so seht und versteht, nur dann gehorcht ihr. Nee, das steht da nicht. Ihr seid den Eltern gehorsam in allen Dingen. Und ich frage dich, wenn du jetzt heute Morgen da sitzt als Kind, hast du das schon mal erlebt? Deine Eltern haben irgendwas zu dir gesagt, was du machen sollst, ist ja völlig gegen den Strich gegangen. Du hast, ja, sehe ich gar nicht so ein Ding. Und dann hast du aber eine Entscheidung getroffen und es trotzdem getan. Trotzdem gehorcht, habt ihr es schon mal erlebt? Und dann, wenn du gehorcht hast, kommt so eine Zufriedenheit. Die kann man gar nicht beschreiben, so eine irgendwie, du weißt, du hast das genau das Richtige gemacht. Kennt es jemand von euch Kindern? Ich kenne es von früher noch. Und ich kenne es auch vor Gott, dieses Gefühl. Wenn ich weiß, ich sollte was tun, und dann sträubt sich alles in mir dagegen, und wenn ich es doch mache, dann kommt so ein Glück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der Segen Gottes. Ich glaube, Gott segnet diesen Gehorsam. Gott segnet deinen Gehorsam. Wenn du deinen Eltern vertraust und weißt, sie meinen es gut mit euch. Gott segnet deinen Gehorsam, sprich ich dir heute zu. Und zum Schluss, Gehorsam hat was mit Heiligung zu tun. Ja, das, was uns schon einige Wochen immer wieder begleitet, diese Heiligung, dieses so zu werden wie Jesus, sich ihm entgegenstrecken, den Heiligen Geist in uns sein Werk tun lassen. Letztendlich geht's ja nur mit ihm. Ja, wir sind dieser erste Weinstock, wir sind die Reben, und aus uns selber können wir nichts tun. Wir sind an diesem Weinstock und wir sagen, ja Herr, ich möchte Frucht bringen und ich weiß, ich kann das nur an deinem Weinstock, und mach's, tu's. Und Jesus, unser absolutes Vorbild ist Jesus, er war in absolutem Gehorsam. Er hat sogar mal gesagt, ich tue alles, was dem Vater gefällt. Ist das deine Entscheidung heute Morgen? Willst du auch dem Vater im Himmel gefallen? Willst du dem Heiligen Geist die Herrschaft überlassen in dir? Willst du diese Rebe sein, die am Weinstock bleibt und trinkt und trinkt und trinkt und Frucht bringt? Ein Leben in Gehorsam ist ein Leben, das den Vater ehrt. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir in deinem Wort Wahrheit finden. Wir finden in deinem Wort dein Wesen, dein Charakter. Ja, das stimmt, wir verstehen nicht alles. Aber wir wissen eins, dass du dieser liebende Vater bist. Dass du der Gott bist, der von jeher deinen Plan hattest, um uns zu retten. Du hast deinen Sohn gesandt und du, Jesus, hast dein Leben gelassen, dein Blut. Du bist diesen Gang gegangen, damit du uns freikaufst von Ägypten. Und du stehst uns bei durch den Heiligen Geist im Kampf gegen Amalek. Ich bin dir so dankbar. Wir stehen nicht alleine da. Du hast uns ausgestattet mit einer Waffenrüstung. Du hast uns ausgestattet mit deinem Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns kräftigt, der uns gründet. Und Herr, ich bete, dass heute Morgen, dass wir unsere Herzen dir, oder ich danke dir, wir strecken dir unsere Herzen entgegen und wir sagen, mach du dein Werk. Du kennst mich ganz genau. Deck Täuschung auf, deck irgendwelche Dinge auf, die nicht deinem Willen entsprechen. Und wir strecken uns aus nach einem gehorsamen Herz dir gegenüber, weil wir dir vertrauen, weil wir dich lieben, weil wir dich ehren und weil wir wollen, dass du, Vater im Himmel, geehrt wirst. Und wir wollen dir die Ehre jetzt geben mit unserem Lobpreis, mit reinem Herzen, mit ganzem Herzen, weil du Gott bist, weil du allen Lobpreis verdienst, weil dir alle Ehre gehört, im Himmel und auch hier auf der Erde. In Jesu Namen. Amen.